Hallo, zu euch spricht Rex Joswig, der Sänger von Herbst in Peking.
Das Herbst in Peking gibt es ja schon seit 1987, aber so viel habt ihr gar nicht veröffentlicht. Das liegt an der langen Pause mittendrin. Was war da los?
Ja, mittendrin waren die Nullerjahre, die kamen auf einmal dazwischen. Irgendwie, beziehungsweise das neue Jahrtausend, Millennium, alles sollte eigentlich zusammenbrechen. Für uns brach auch einiges zusammen. Aber nicht wirklich im Sinne von Decline of the Western Civilization, eher so im Sinne von jetzt kümmert sich mal jeder um sich selbst, weil das war in den 90ern auch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Da waren einfach auch zu viele Ablenkungen. Wir hatten ja schließlich vorher in einer kasernierten Wirklichkeit gelebt. Also wir kamen ja direkt aus dem Osten, also aus der DDR. Als Band aus der DDR kamen wir ja direkt in die nebulöse Freiheit des Westens und in ein Entertainment-Business, wie wir es ja nur aus Bildern kannten, beziehungsweise aus bewegten Bildern oder von, also aus Illusionen quasi. Wir sind ja in eine Illusion hineingestolpert, 1989 quasi. Und die war ja zum Teil auch ganz schön, aber die war natürlich, als sich die Täuschung als Täuschung herausstellte, war sie natürlich dann streckenweise auch bitter. Weil der synthetische Wirklichkeitskindergarten, den wir als Bewohner zugeteilt waren im Osten oder an dem wir auch teilgenommen haben, auf unsere eigene Art, hatte natürlich einen Lustigkeitsfaktor auch, jetzt mal abgesehen von der Repression, also Spaß als Widerstand, war ja durchaus eine Option, die wir hatten. Und das war in der realen Entertainment-Wirklichkeit, in die wir dann hineingestoßen wurden oder auch hineingesprungen sind, eher nicht mehr so angezeigt. Also den Humor, den wir entwickelt haben, den hat man nicht verstanden im Westen. Und insofern waren die 90er schön, hart, bitter, sweet, wäre vielleicht das Adjektiv, was hier zu gebrauchen wäre. Und wir haben es auch ziemlich ausgelebt und irgendwann waren aber die Reserven, über die man hier als Einzelperson verfügt oder die man in der Lage ist anzulegen, auch erschöpft. Und das letzte Konzert, an das ich mich erinnere in den 90er Jahren, also bevor wir in einen tiefen Schlaf oder in eine Schleichfahrt gefallen sind, war in Russland. Also für uns ja noch Sowjetunion, aber die gab es ja damals nicht mehr. Und zwar, wir haben es nicht ganz nach Asien geschafft. Wir waren am Grenzgebirge verpflichtet in einer Großstadt namens Perm. Und haben dort im Fußballstadion ein Konzert gegeben als Headliner. Und das war das letzte Konzert 1999. Danach kam der große Break, der große Betrug, könnte man auch sagen. Das Millennium wurde eingeläutet und wir haben uns verabschiedet. Fand ich auch ganz standesgemäß dann im Nachhinein betrachtet. Da wir eigentlich nie das getan haben, was man von uns erwartet hat. Ich meine, das ist natürlich kommerzieller Selbstmord, ganz klar. Insofern muss ich sagen, haben wir es auch selbst zu verantworten, dass wir eine Randnotiz in der populären Musik geblieben sind bis heute. Aber diese Randnotiz wird doch von einer gewissen Anzahl von Leuten als wichtig für ihr Leben und für ihre musikalische Welt aufgefasst. Und das ist natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen und bedeutet uns schon einiges.
Was mich bei all euren Platten begeistert ist, man weiß nie, wohin die Reise geht. Ihr seid offen für musikalische Einflüsse, textlich der reine Wahnsinn. Was beeinflusst euch? Wie entsteht bei euch eine Platte?
Ja, Platten entstehen immer unterschiedlich, das ist klar. Aber was bei Herbst in Peking immer zu bemerken war, es ist nie so die eine Kernperson, die alles schreibt und komponiert und dann letztendlich das Zentrum bildet. So ist es irgendwie nie gewesen. Es waren immer viele Leute, oder sagen wir zumindest, es war immer ein Grundstamm an Leuten beteiligt. Also wenn es um Alben ging und wenn es um den schöpferischen Prozess ging. Und insofern ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich natürlich verschiedenste Einflüsse auf den Alben auch immer wieder niederschlagen. Und ich glaube, es ist auch symptomatisch für Herbst in Peking, dass man sich nie sicher sein kann, was denn letztendlich geboten wird. weil die Interessen der beteiligten Leute auch einfach zu vielfältig sind, als dass man sich jetzt einen bestimmten Stil unterordnen würde. Das haben wir immer als nicht befriedigend empfunden, also schon vom Beginn an. Das erste Stück, ich kann mich erinnern, das erste Stück, was wir aufgenommen haben, damals mit einem Kassettenrekorder in der Wohnung von unserem Keyboarder Thorsten Rateischak, der dann später Totenhöfer genannt wurde. Beteiligt waren er, ich und seine französische Freundin Bernadette, die an der Schreibmaschine saß und auf die Schreibmaschine mit sehr viel Effet und französischem Werf eingehämmert hat, während ich einen Text zelebrierte über junge Dichter und unser Keyboarder die Aufnahmetaste drückte. Das war das erste Stück, was je aufgenommen wurde. Ist leider verschollen, aber trotzdem, die Aufnahmepraxis sagt ja schon einiges aus. Also es ist ja quasi musikkonkret eigentlich. Das erste Stück war ja mitnichten Rockmusik, es war eigentlich musikkonkret. Das heißt also in gewisser Weise einem Post-Avantgardismus verpflichtet. Und sagen wir mal, dieses Post-Avantgardistische, wenn ich das jetzt mal einfach so salopp in die Runde werfen darf, ist auch immer präsent geblieben bei Herbst in Peking. Also Rockmusik an sich ist zu wenig. Es geht auch immer um das Kollagieren der Wirklichkeit. Das steht eigentlich über allem. Also es muss ein Gesamttrip werden, ein Album von Herbst in Peking anzuhören. Das kann nicht nur die Aneinanderreihung von Liedern sein. Lieder an sich sind schön und es ist auch wichtig, dass man das Handwerk beherrscht, ein Lied zu schreiben und zu konstruieren und aufzunehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das würde ich nie in Abrede stellen. Freie Musik an sich zu zelebrieren, erfordert, glaube ich, vorher auch das Erlernen eines gewissen Handwerks, um sich über diese Grenzen dann hinwegsetzen zu können und dann eine Art von freier Musik zu spielen, was natürlich das große Ziel ist von Herbst in Peking. Das große Ziel von Herbst in Peking ist die Befreiung der Musiker, also der Herbst in Peking Musiker und ihres Publikums. Die mentale Befreiung, das ist das Ziel. Und wenn das auf der Platte zu hören ist und auch zu sehen ist natürlich, weil man macht sich auch immer ein Bild, wenn man hört, dann haben wir das Ziel erreicht und dieses Ziel drunter können wir es nicht machen. Das ist der Anspruch, den wir haben.
Das neue Album heißt Splitter der Schöpfung. Wie hat sich diese Platte entwickelt?
Splitter der Schöpfung sollte eigentlich Trümmer der Schöpfung heißen. Also als die Urgedanken gedacht worden sind über dieses Album. Trümmer der Schöpfung wurde dann nicht mehr als Titel gewählt, weil es auch zu negativ, zu destruktiv letztendlich klingt. Und der Grundgedanke für Splitter der Schöpfung ist eine Implosion. Das heißt, ein Konstrukt, das entwickelt wurde, ist overloaded, also hat sich selbst quasi erschöpft und ist implodiert. Und in feine kleine Partikel von vielleicht Stecknadelkopfgröße rollten dann gewisse Momentaufnahmen durch die Gegend, die letztendlich sich wieder aufgeblasen haben zu Liedern. Das heißt, wir haben uns selbst als die Schöpfung betrachtet, also unseren kreativen Prozess. Und da es uns, wie du ja auch schon bemerkt hast, nicht gelungen ist, jetzt, was weiß ich, Dutzende von Alben aufzunehmen, sondern dass wir doch über ein überschaubares Oeuvre verfügen, weil wir es uns ja auch nie leicht gemacht haben, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also wir haben es uns im Grunde, wir sind die Meister im es uns schwer machen beim Aufnehmen und beim Produzieren, aber so ist das nun mal, so sind wir, haben wir versucht, Splitter, die uns am wichtigsten erschienen, auf dieses Album zu bekommen. Und ich darf mal vielleicht einen Song herausgreifen, der ganz gut beschreibt, wie es manchmal passiert. Das ist eine Art Liebeslied, was wir so also auch noch nicht aufgenommen haben. Das Stück heißt In kalter Nächte Lauf und es hat eine Geschichte. Ich habe einen Freund in Zürich, der leider schon verstorben ist, der leider zu früh abberufen wurde und der in Zürich eine Band betrieben hat. Frank Sweat for Fury hießen die und der mich gebeten hat, ihm mal Texte vielleicht zu geben, die er mit seiner Band vertonen könnte. Und da habe ich ihm einen Text gegeben, selbigen eben, besagten In kalter Nächte Lauf, den er noch ein wenig für seine Band bearbeitet hat und dann vertont hat. Und diese irgendwann vor 10, 12, 15 Jahren. Und irgendwann kam der Gedanke, dieses Lied dann wiederum zu covern, also quasi den Text wieder zu uns zurückzuholen, über den Umweg Zürich und die Band Frank Spat for Fury. Das heißt, wir haben uns, also wir haben eine Poesie gecovert, die ihren Ursprung bei uns hatte. Also so kann das manchmal auch passieren. Und die überlebenden Mitglieder der Band sind sehr zufrieden mit dem mit der Coverversion, die wir da gemacht haben. Und auch uns hat es total überrascht, weil wir dadurch auch die Vision quasi unseres verstorbenen Freundes nochmal neu belebt haben. Also es geht manchmal ganz verschlungene Wege auch mit Stücken von Herbst in Peking. Oder es passiert ganz einfach, dass unser Gitarrist eine Gitarrenfantasie entwickelt, die sehr, sehr einfach ist. Wir bemühen uns nebenbei bemerkt auch um Einfachheit. Also wir fühlen uns ja auch dem Grundgedanken zum Beispiel deutscher Gruppen wie Can durchaus verpflichtet, dass wir einen Minimalismus betreiben wollen, der im günstigsten Falle in Trancezustände münden könnte. Und das epochale Stück auf dem Album Splitter der Schöpfung mit dem Titel We Are Instrument beschäftigt sich ja im Grunde auch mit so einer existenziellen Position, in der wir uns alle befinden. Wir haben oft das Gefühl, dass nicht wir es sind, die irgendetwas tun, sondern dass wir, dass man uns etwas tun macht, dass man uns zu etwas drängt oder in etwas hinein bewegt. Also wir gehen nicht, wir werden geschoben, heißt es bei Montaigne. Und das sollte in diesem Stück stattfinden und die Grundidee, wie gesagt, kam von unserem Gitarristen King Snow, der einfach eine maritime Fantasie ausgelebt hat, die dann unser Produzent Thorsten Beckmann aufgegriffen hat, zusammen mit mir, mit dieser Textidee We are instruments, someone is playing on us a certain melody in the space between harmony and pain, we is unbalanced, all ends up in psychiatry with a strong medicine, served by a long-haired maiden queen. Also Poesie ist uns wichtig, Poesie ist notwendig, ohne Poesie wäre das Leben ein Irrtum.
Auf eurer Webseite steht die Pet Shop Boys aus der Stalinallee. Den Vergleich würde ich gerne erklärt bekommen.
Ja, es ist kein Vergleich in dem Sinne. Es ist eher so, es war ironisch gefärbt und zwar aus der Phase, eine ironisch gefärbte seitliche Arabeske, würde ich sagen. Einfach, hey, das war eine Zeit, in der wir kurzfristig zu zweit aufgetreten sind mit Herbst in Peking. Also es gibt ja auch die unterschiedlichsten Konstellationen, in denen Herbst in Peking sich öffentlich gemacht hat. Und das war eine Phase im ausgehenden ersten Jahrzehnt, also in den Nullerjahren, so na, vielleicht war es 2010, da gab es wieder Bestrebungen einer Zusammenarbeit mit Alex Ischenko, einem sehr wichtigen Mann, einem Gründungsmitglied von Herbst in Peking. Und wir haben wieder versucht zusammenzuarbeiten und sind auch zu zweit aufgetreten. Und da erschien mir der Gedanke, uns als Patch Up Boys aus der Stalinallee zu bezeichnen, irgendwie doch recht naheliegend, weil wir haben auch mit einer Art von elektronischen Strukturen gearbeitet, auf die ein exaltierter Gesang platziert wurde, die uns, sagen wir mal, von der Konstellation der Patch Up Boys her ähnlich erschien. Allerdings haben wir es textlich und von der Intention her härter angelegt. Also mehr Stalinallee, also im Sinne unseres eigenen historischen Backgrounds betrachtet. Aber letztendlich, hey, it was a joke, man.
Texte von Herbst in Peking, wie zum Beispiel Jüngst und Der Mond raucht Marihuana, sind alles andere als, sagen wir mal, Mainstream. Manchmal klingt es für mich wie die Aneinanderreihung von Wörtern, die gut klingen, vielleicht auch sogar mit der Absicht, einen Hörer wie mich zu irritieren. Wie entstehen Texte bei euch?
Der Mond raucht Marihuana, da ist als poetische Quelle meine Tochter zu nennen, die, als sie noch ganz klein war, mal ein Bild für mich gemalt hat auf so ein kleines quadratisches weißes Papier. Da hat sie einen Mond gemalt und er hatte so eine dicke Zigarette im Mund und darunter, also da zu diesem Bild stand der Text, der Mond, der Marihuana raucht. Und da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, das ist ja die totale Poesie. Und daraus habe ich dann versucht, einen Text zu gestalten, der über die Jahre viele Veränderungen erfahren hat. und letztendlich dann in verschiedenen Versionen auf Platten von Herbst in Peking gelangt ist. Aber die Grundintention, die verdanken wir einem kleinen Mädchen namens Inga in einem Hotel in einer Stadt namens Bayreuth. Das ist ja auch jetzt einfach mal nicht zu toppen, oder? Und der Mond raucht Marihuana ist ein wichtiger Text und ein Text, der über die Jahre Wirklichkeit wurde. An dem wurde sehr viel gearbeitet, immer wieder. Und er ist auch in verschiedensten Varianten aufgenommen worden. Also es gibt 2, 3 Versions mit völlig unterschiedlicher Musik und auch in Textvariationen. Das heißt, die Texte von Herbst in Peking, für die ich manchmal die Freude habe, verantwortlich zu sein und auch die Bürde, das darf man auch nicht vergessen, weil die Muse ist ein launisch Ding, die lässt sich nicht bestellen und wenn man mit ihr ein Appointment hat, dann kann es auch gut sein, dass sie das einfach ausfallen lässt. Und der Mond raucht Marihuana ist etwas, was sehr mit dem Klang der Worte arbeitet, ein Stück Text, der Bewusstseinsströme versucht einzufangen. Das ist eine schwierige Angelegenheit, wie man sich vorstellen kann, und eine Art Surrealismus pflegt und ein wenig provoziert und Stimmungen einfängt, die uns zu unterschiedlichen Zeiten unseres Lebens ergriffen haben und die auch viel mit geistiger Kriegführung zu tun haben und auch mit dem Drang, sich zu befreien. Und da ist das Bild eines Mondes, der Marihuana raucht, vor lauter Sehnsucht nach dem Tag, ein sehr starkes Bild. Ein Bild, was in unsere Welt passt, in die Welt von Herbst in Peking. Und natürlich müssen die Worte klingen. Sie müssen einen eigenen Sound ergeben. Das ist ganz wichtig beim Schreiben, aber dann letztendlich auch beim Produzieren, beim Aufnehmen. Denn es nützt nichts, harte Realitäten dem Hörer an den Kopf zu knallen, wenn es nicht wirklich gruft und wenn es nicht wirklich gut klingt. Und was die Texte letztendlich bedeuten, das kann manchmal Jahre dauern, bis das zum Vorschein kommt. Manchmal vielleicht sogar nie. Vielleicht werden wir das gar nicht mehr erleben. Irgendwann später wird irgendjemand sagen, das ist gemeint worden. Wir lassen uns da auch gerne selber überraschen. Wir sind nicht die Sorte von Leuten, die rational an die Sache herangeht. Wir lassen uns eher auch treiben in der Flut der Gedanken, immer auf der Suche nach der nächsten seitlichen Arabeske, die es uns möglich macht, irgendwie vielleicht doch noch auf eine neue Ebene in einem Text zu gelangen. Wir sind nicht die straighten Erzähler. Also wir sind nicht die Balladendichter, in denen Geschichten erzählt werden, die man jetzt 1:1 nachvollziehen kann. Also wir fordern den Hörer durchaus, aber wenn man sich darauf einlässt, kann man durchaus reich beschenkt werden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, eure Musik kann ich nicht auf Radiosendern in Deutschland hören. Wie erreicht ihr euer Publikum? Wie verbreitet ihr die Message von dieser Band, die da eigenwillig ihren Weg geht?
Das weiß ich selber nicht, wie das passiert. Also das ist magisch. Das ist ja das Magische an der Musik. Also ich habe lange aufgehört, mich über sowas irgendwie zu wundern. Nein, habe ich gar nicht. Ich wundere mich ständig darüber. Wie kommen überhaupt Leute in unsere Konzerte? Woher wissen die das? Es muss da irgendwie eine Art von Verbreitung geben, die man eben nicht in Klicks oder in Verkaufszahlen berechnen kann. Weil da sind wir, keine Ahnung, da existieren wir eigentlich gar nicht. Was wir an Platten verkauft haben, also an CDs, an Platten, an sonstigen Tonträgern, das ist verschwindend gering, rechnet man das in kommerziellen Zusammenhängen. Trotzdem gibt es etwas, was übergeordnet erscheint, etwas, was ich einfach nur als magisches Moment in der Musik bezeichnen kann. Etwas, wo keiner weiß, wie sich das letztendlich verbreitet. Und so scheint das auch mit Herbst in Peking zu sein. Wenn wir unterwegs sind, treffen wir immer wieder Leute, die aus den unterschiedlichsten persönlichen Gründen mit Erinnerungen aufgeladen vor uns stehen und sagen, es ist schön, dass es euch gibt, dass es euch immer noch gibt. Ihr seid wichtig für mich, ihr seid wichtig für uns. Was kann man sich mehr wünschen?
Auf der neuen Platte höre ich so einige Anlehnungen an andere Musiker raus, zum Beispiel Malaria oder auch Rome. Beabsichtigt oder eher zufällig?
Ja, was ist schon beabsichtigt und was ist zufällig. Also wir arbeiten ja sehr mit dem Zufall. Der Zufall ist quasi bei uns Bandmitglied. Und Malaria, da wird dich sicherlich die Textzeile »Kaltes, klares Wasser fällt auf meine Stirn« in dem wunderbaren Song »Immer wenn es regnet« beeindruckt haben. Da haben wir unterschwellig sicherlich uns auf Malaria bezogen in dieser kleinen Sequenz. Unser grundsätzliches Arbeitsprinzip ist ja eben auch die Collage. Das heißt, wir bemühen uns, ob nun textlich oder musikalisch, viele Details zu berücksichtigen. Und ein gelegentliches Zitat, eine Referenz erscheint uns durchaus als ein legitimes Mittel, um uns mit einer Art von Relevanz in der Realität der Popmusik zu behaupten. Außerdem ist es natürlich für uns auch wichtig, den Leuten, die uns folgen, klarzumachen, in welchem Kontext wir uns bewegen. Das ist elementar. Also das ist, jeder Künstler bezieht sich auf etwas, was für ihn von Wichtigkeit ist. Ob bewusst oder unbewusst. Man tut es einfach. So ist das. Vorbilder in dem Sinne hat auch jeder. Wir haben die auch. Aber zum Beispiel auf dem neuen Album Splitter der Schöpfung gibt es das Stück, Besagtes, immer wenn es regnet. Und die musikalische Komponente, für die ist unser Produzent und Gitarrist Thorsten Beckmann grundsätzlich verantwortlich. Und das ging so, als wir in der Produktion zu dem Album waren, habe ich ihn gebeten, einfach mal was zu machen, was mich an die Melvins erinnern könnte. Und dann hat er dieses Stück vorgelegt und da war auch sofort klar, welcher Text dazu passen würde, weil er mich absolut verstanden hatte. Und auch der Gesang war, wenn mich nicht alles täuscht, ein First-Take-Gesang. Das heißt, aufnehmen und das war's. Insofern, würde ich sagen, wir sind durchaus beeinflusst und wir sind gerne beeinflusst, weil wir Musik lieben. Weil wir Musik lieben, wollen wir hin und wieder auch Inspirationen anderer Leute natürlich verwerten. Und da ist Malaria uns genauso recht, wie es die Melvins sind und wie es auch Arvo Pärt genauso ist in seinen großen sphärischen, sakralen Momenten. Und wie es letztendlich auch Aleister Crowley ist als Poet, der im Stück We Are Instrument auch eine kleine einen kleinen poetischen Auftritt hat, weil er uns eben in unserem Kosmos eine Rolle spielt. Und der ist natürlich vielgestaltig, dieser Kosmos. Und es sind ja auch mehrere Leute, die an diesem Kosmos mitwirken. Also es ist ja, wie gesagt, nicht nur einer, der hier entscheidet, wie das alles klingt und welche Worte gebraucht werden. Das ist eine kollektive Anstrengung, die wir unternehmen, wenn wir ein Album aufnehmen. Und wir denken, dass wir es mit dem letzten Album doch eigentlich ganz gut zu einem guten Schluss gebracht haben. Das nächste Album wird genauso schön.
In den frühen Jahren und Aufnahmen habt ihr noch rauer und wilder geklungen. Heute wirkt das Ganze viel ausgereifter. Ihr spielt mit den ruhigeren Tönen. Wie kam es zu dieser Entwicklung?
Darüber denkt man ja nicht nach. Man denkt ja nicht darüber nach, wie ist denn das jetzt passiert, dass es auf einmal so oder so klingt. Das passiert einfach, weil man arbeitet und man reflektiert zwar seine Arbeit, aber trotzdem reflektiert man natürlich nicht ständig seine Arbeitsmethoden. Und es soll ja sogar Leute geben, die hören sich ihre fertiggestellten Alben nie wieder an. Ja gut, zu denen gehören wir vielleicht nicht, aber wir denken dann auch schon, was kommt als nächstes. Es ist durchaus so, dass es heute mehr unter der Oberfläche brodelt, also dass wir irgendwie subkutaner an die ganze Geschichte rangehen und das vordergründige Martialische, was durchaus auch mal kennzeichnend war für unsere Musik, nicht unbedingt in den Hintergrund getreten ist, es hat sich modifiziert. Also wir haben schon auch noch Lust, das große Brett auszupacken und die harten Gitarrenakkorde zu hören einfach und diese Gewalt. Musik ist ja auch gewalttätig oder kann gewalttätig sein. Die möchten wir schon auch als Stilmittel nicht missen, aber es wird heute gezielter eingesetzt, irgendwie, habe ich das Gefühl. Also ich denke, wir haben heute auch mehr eine Liebe zum Detail. Es ist irgendwie, ja, es ist mehr zu entdecken in der Musik heutzutage, in unserer Musik. Also etwas, was sich vielleicht auch erst beim wiederholten Hören erschließt. Das ist irgendwie, ja, es ist filigraner, würde ich auch sagen. Es ist filigraner, es ist besser ausgearbeitet. Ja, wir geben uns einfach noch mehr Mühe, als wir das vielleicht vor 20 Jahren gemacht haben. Stimmt das? Geben wir uns mehr Mühe? Ich weiß gar nicht. Es ist eine schwierige Frage, okay. Mehr kann ich jetzt erstmal dazu nicht sagen. Danke.
Ihr habt euch 1987 gegründet, noch vor dem Fall der Mauer. Viele im Westen kennen ja nur die bekannten Ostbands. Wie und warum habt ihr euch für dieses Projekt Herbst in Peking zusammengetan? Und wie war anfangs in der DDR die Reaktion?
Also die Leute, die damals Herbst in Peking gegründet haben, waren Benno Ferch, Alex Istschenko, Thorsten Rateischak und Rex Joswig. Die hatten alle vorher schon in anderen Bands gespielt. Wir waren jetzt auch keine Teenager mehr. Wir waren alle schon ja, in der Mitte unserer 20er. Das heißt, wir hatten schon ein wenig erlebt. Wir hatten uns in verschiedenen musikalischen Formationen ausprobiert und wollten jetzt aber etwas tun, was wir als Rockmusik im eigentlichen Sinne begriffen haben, nämlich als Angriff auf die bestehenden Verhältnisse. Das ist ja die Grundintention von Rockmusik einmal gewesen. Die Verhältnisse, die uns bedrücken, mit denen wir nicht zufrieden sind, zum Tanzen zu bringen. Genau das war der Ansatz. Und schon auch den Autoritäten, von denen wir uns drangsaliert fühlten, ans Bein zu pinkeln. Das ist uns richtig gut gelungen. Wir sind eigentlich aus dem Stand sehr gut aufgenommen worden vom Publikum. Es war also auch die Zeit der ausgehenden 80er Jahre, wo also die etablierte Rockmusik, wie man sie im Osten kannte, also in der DDR, wir sprechen ja hier von der Deutschen Demokratischen Republik, ach wie schön das auszusprechen, da gab es irgendwie einen Bedarf nach neuer, frischer, radikaler Musik. Und genau in diesem Umfeld haben wir uns positioniert und sind eigentlich aus dem Stand eine lokale Größe geworden. Also wir waren im Prenzlauer Berg verankert mit Bands wie Feeling B, Ich-Funktion, Freigang, die anderen, Expander des Fortschritts waren wir irgendwie in einer Szene und da gab es auch einen Bedarf draußen im Land, also wir haben verdammt viele Shows gespielt, also in unserer Hochzeit, das war so 88, 89, haben wir streckenweise 10 Konzerte im Monat gespielt, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage in dem kleinen Land, aber der Bedarf war einfach da, es gab so viele Möglichkeiten, also von Jugendclubs, Studentenclubs über private Veranstalter gab es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also wir haben auch davon gelebt. Wir haben nicht irgendwelche anderen Jobs machen müssen. Wir haben einfach nur vom Musikmachen gelebt. Eigentlich utopisch, wenn man das heute so sieht. Aber es war eben auch es waren andere Rahmenbedingungen, unter denen wir quasi als Underground-Musiker irgendwie ja letztendlich aktiv waren. Der Stress war quasi vorprogrammiert, das fanden wir irgendwie auch gut, weil man musste schon irgendwie ein persönliches Engagement und auch ein persönliches Risiko eingehen, um letztendlich ja auch glaubwürdig zu sein. Also man musste sich auch mit den Obrigkeiten richtig anlegen. Also man musste schon auch eine Inhaftierung letztendlich auch riskieren. Und so ist es ja dann auch gekommen. Also wir sind auch immer wieder eingefahren, jetzt nicht für längere Haftstrafen oder so, aber wir wurden schon auch von der Polizei sehr gerne mal für 12 Stunden inhaftiert aufgrund irgendwelcher Gründe, die ja in einem Polizeistaat letztendlich auch sehr schnell bei der Hand waren. Aber das war eben auch so, wie wir es wollten. Also wir haben uns gespeist aus diesem Widerstandsverhalten, wir wollten quasi die Blumen des sozialistischen Realismus in den Vorgärten, die wollten wir zum Verwelken bringen mit unserem Sound. Und das haben wir irgendwie ja ganz gut hingekriegt, muss ich sagen.
Eure Musik lädt richtig zu einer visuellen Präsentation ein. Wie also präsentiert ihr euch live?
Es gab eine Zeit, da haben wir viel mit so audiovisuellem Zeug rumgemacht und Multimedia-Zeug versucht, aber irgendwie letztendlich sind wir darauf zurückgekommen, das Wichtigste auf der Bühne sind die Protagonisten, das heißt, wie intensiv gelingt es den Leuten auf der Bühne, die Musik zu leben. Das ist letztendlich, was zählt. Wie glaubhaft passiert die Produktion der Musik auf der Bühne? Wie glaubhaft wird der Song, wird der Sound erzeugt? Und heutzutage setzen wir auf keinerlei Ablenkungen optischerseits. Es kann sein, dass sich das auch mal wieder ändert, aber im Moment haben wir wirklich genug damit zu tun, wir selbst zu sein auf der Bühne. Also das ist letztendlich die Quintessenz aus all den Jahren, wo wir mit verschiedensten Theatereffekten und was weiß ich nicht alles, versucht haben, irgendwie die Show irgendwie aufzupeppen. Heutzutage passiert es einfach so, die gehen raus und die spielen und die überzeugen.
Unbalanced. All with the wrong medicine. Given by a long-haired maiden queen. Finally,
Instrumente.